Wunderbar. Hi, da sind wir wieder. Glück 2025. Es geht weiter mit OpenStreetMap und mit der Fragestellung, wie das mit den komplexen Daten eigentlich aussieht und wie die sich beherrschen lassen. Der Vortrag Relationen in OpenStreetMap von Wolfgang.
Ja, also willkommen zum Vortrag Relationen in OpenStreetMap. Wieder einmal kurz zu meiner Person. Ich heiße Wolfgang Hinsch, wohne in Hamburg, bin Vermessungsingenieur und seit 2008 bei OpenStreetMap auch aktiv. Kommen ganz kurz zu OpenStreetMap, die Datentypen, dann kommen wir zu den Relationen, zu dem Sonderfall Flächen, die es bei uns als Datentyp nicht gibt, im Gegensatz zu anderer GIS-Software und dann nochmal andere Relationen. Ganz kurz nochmal wieder OpenStreetMap. Was ist das? Das ist eine Sammlung geografischer Daten. Wir sammeln Daten, wir machen nicht eine Karte. Die Karte ist im Grunde genommen eine Drittanwendung, die auf unseren Daten beruht, aber streng genommen nicht direkt von OpenStreetMap ist. Das sind natürlich nahe Kreise, die das machen. Was sind geografische Daten, die wir sammeln? Ich sage mal, alles, was draußen irgendwie befestigt ist oder rumliegt oder so. Zum Beispiel Stadt Lübeck, alles andere auch. Unsere Daten sind frei, jeder kann sie nutzen, flexibel. Was sich auch gezeigt hat, beispielsweise bei Erdbeben oder so, wo wir in der Lage sind, innerhalb von wenigen Stunden, wenn wir die entsprechenden Luftbilder bekommen, dann Karten auch der zerstörten Gebiete, unpassierbare Straßen und Ähnliches einzeichnen können. Das haben wir beispielsweise im Fall des Bebens von Haiti unter Beweis gestellt, wo wir innerhalb von 2 Wochen eine Karte erzeugt haben, für die die UNO 2 Jahre veranschlagt hatte. Die Daten sind, wie gesagt, aktuell. Wir haben genügend Leute, die draußen rumlaufen und immer wieder auch Aktualisierungen anbringen. Wir sind inzwischen weltweit vertreten. Und genau genug hatte ich vorhin auch schon gesagt, es ist einfach so, zwischen 1 und 5 Meter, sage ich mal so, typischerweise liegen die Punkte, hängt davon ab, welche Quellen man hat für diese Punkte. Wenn man Vermessungsluftbilder hat, sind die Punkte natürlich besonders gut. Wenn man jetzt einfach nur auf sein Navi angewiesen ist, auf das eigene GPS vom Handy, dann kann man davon ausgehen, gerade so, wenn im Wald der Empfang auch nicht ganz so gut ist, dass ich so um die 5 Meter an den Weg rankomme. Wenn ich da auf der Längs gehe, komme ich natürlich noch ein bisschen genauer hin über die Mittelmethode. Das hatten wir in der Anfangsphase, als wir überhaupt keine Luftbilder hatten, grundsätzlich so gemacht. Also bin die Straße immer wieder abgefahren, die ganzen GPS-Tracks hochgeladen und dann die Straße einfach in der Mitte gezeichnet, so nach dem Motto der Ort der größten Wahrscheinlichkeit. Unsere Datentypen. Ich komme ganz kurz zum Datentyp ChangeSet, mit dem man normalerweise eigentlich nichts am Hut hat, aber wir hatten das eben schon so ein bisschen angesprochen. Wenn ich Daten hochlade, ich komme da auch gleich zu, also gut, machen wir erstmal dann Punktlinie. Die Fläche haben wir nicht und die Relation, um die es heute hauptsächlich geht. Was ist ein Change Set? Wenn ich Daten hochlade, dann wird nicht einfach nur ein Punkt hochgeladen oder eine Linie oder sowas, sondern es wird ein Change Set erzeugt. In dem Change Set steht drin das Datum, wer das hochgeladen hat, dann sollte man einen Kommentar reinschreiben. Warum, was man da genau gemacht hat, damit jemand, der das nachvollzieht, auch sagen wir, schnell erfassen kann, ach ja, das ist das und das oder so. Oder sagt, hups, was ist das denn, da muss ich nochmal nachgucken. Dann, wo man das her hat, die Quelle, also beispielsweise vom Luftbild oder so, das ist häufig auch gefordert in den Lizenzen. Wir dürfen ja auf viele Daten zugreifen, beispielsweise Datenlizenz Deutschland, die ist normalerweise inkompatibel mit OpenStreetMap, weil wir unmöglich jeden Einzelnen verpflichten können, auf jede Quelle in seine Auswertung anzugeben. Das geht gar nicht, weil wir weltweit so viele Quellen haben. Und in der Regel haben wir dann eine Einigung mit demjenigen, dass er sagt, okay, wenn ihr das in den ChangeSet reinschreibt, dass ihr unsere Daten benutzt habt, dann reicht uns das aus. Insofern ist das nicht ganz unwichtig. Das wird teilweise auch von den Editoren automatisch hinterlegt. Wenn man beispielsweise Luftbilder benutzt im JOSN, dann legt er schon mal die Luftbilder in den Kommentar rein. Das kann man allerdings dann auch ändern. das Datum, klar. Wichtig ist sowas unter anderem für die Veränderung, wenn man beispielsweise jemand sieht, jemand Anfänger hat einen Fehler gemacht oder so, kann ich das wieder rückgängig machen, mache ich den ganzen Change-Set rückgängig. Oder wenn es nur einzelne Objekte sind, ändere ich nur das Objekt. Das ist immer, läuft auch mit Absprache. Also so, man geht nicht einfach bei und haut was weg, sondern erstmal versucht man, denjenigen anzusprechen, ihn zu fragen, was hast du denn da gemacht? Ja. Der eine Datentyp ist Punkt, der sogenannte Node. Jeder Datentyp bei uns enthält sogenannte Metadaten. Das ist eine ID, eine Identifikationsnummer. Jedes Objekt bekommt eine eindeutige ID, die behält es auch immer. Die ID wird nur einmal vergeben, die wird also ewig hochgezählt. Wir haben deshalb auch schon 64-Bit-IDs. Da ist aber erstmal noch sehr viel Luft drin. Zusätzlich gibt es eine Versionsnummer, also jedes Objekt fängt mit 1 an. Wenn das Objekt geändert wird, wird nicht wirklich geändert, sondern es wird einfach ein zweiter Datensatz dazugeschrieben. Da steht die neue Versionsnummer drin, also um einen erhöht und dann die neuen Koordinaten oder was immer sich geändert hat. Auch wenn das Objekt gelöscht wird, wird nur ein zusätzlicher Datensatz reingeschrieben, in dem drin steht, dieses Objekt ist nicht mehr gültig. Das hat große Vorteile, gerade wenn Fehler passieren und wenn Sachen rückgängig gemacht werden sollen, kann man immer die Vorversion wieder aktivieren. Der Punkt ist der einzige Koordinatenträger, das ist auch was Besonderes. In normalen GIS-Daten haben Linien immer Koordinaten, sind also Ketten von Koordinaten. Bei uns sind es nur Ketten von Punkten. Insofern haben viele Punkte auch überhaupt keine Tags, weil sie einfach nur Stützpunkte von Linien sind. Wenn ein Punkt ein eigenes Objekt repräsentiert, dann bekommt er ein entsprechendes Tag. Hier beispielsweise natural gleich tree ist ein Baum. Es ist im Prinzip auch möglich, einen Punkt sowohl in eine Linie zu bringen, als ihn auch als eigenständiges Objekt zu markieren. Wenn beispielsweise der Baum nur genau auf irgendeiner Grenze steht oder so, dann kann man auch bei ihnen sagen, der Grenzpunkt ist gleichzeitig ein Baum. Also, dass der Punkt eine Linie stützt, schließt nicht aus, dass er auch ein eigenes Objekt sein kann, nicht muss. Der Weg, sogenannte Way, der zweite Datentyp, die Metadaten wieder das gleiche, ist eine Kette von Punktnummern. Interessant ist die Reihenfolge. Jeder Weg hat eine bestimmte Richtung, die einfach in der Reihenfolge der Punkte läuft. Er kann auch durch einen Editor umgedreht werden. Wichtig ist die Richtung insofern, also beispielsweise, wenn ich eine Einbahnstraße kennzeichne, dann läuft sie normalerweise in Richtung der Linie, es sei denn, ich schreibe dran, läuft andersrum. Auch Werte, beispielsweise Tags wie rechts oder links, richten sich immer nach der Richtung des Weges, werden von den guten Editoren auch automatisch umgedreht, falls ich den Weg in der Richtung umdrehe. Und Tags hier beispielsweise Railway gleich Rail, das ist also ein Eisenbahngleis. Dann kommen wir die Relation. Das ist der dritte Datentyp. Wir haben also genau diese drei Datentypen. Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir an Wegen und Punkten nicht auskommen. Das war dann auch die Zeit, wo wir dann von Bing so die ersten Luftbilder kriegten. Und dann gemerkt haben, oh, jetzt kommt aber ganz viel, haben wir ganz viele Möglichkeiten. Und dann ist man beigegangen und hat gesagt, komm, wir machen Relation, damit kann man alles machen. Dazu muss man wissen, das ist nicht nur ein eigenständiger Datentyp, man erzeugt mit einer Relation ein neues Objekt. Also eine Relation ist nicht dafür da, um irgendwelche Kategorien oder örtliche Vorkommen oder irgendeine Sammlung in irgendeiner Weise anzulegen, sondern es wird wirklich ein Objekt erzeugt. Die Relation hat also ist ein eigenständiges Objekt, besteht aus, je nach Relation, es kommt darauf an, was ich mit der Relation machen will, aus Punkten, Wegen oder anderen Relationen. Natürlich nicht aus der Relation selber, weil dann hätte ich einen Kreis und das, soweit ich weiß, wird die Software das auch dann ablehnen, kommt eine Fehlermeldung. Eine Relation enthält eigenständige Tags. Die Mitglieder der Relation können auch selbst Tags enthalten. Sie können auch eigenständige Objekte sein. Da kommen wir gleich noch zu. Relation hat genau wie die anderen Datentypen natürlich auch die Metadaten. Ganz wichtig ist dann das Tag-Typ. Das hat jede Relation. Typ ist einfach nur ein, kommen wir gleich zu. Dann, wie gesagt, Members, andere OSM-Daten und die Tags selber. Der Typ ist ein einfaches Textfeld. Ich kann also ohne weiteres eigene Relationen erfinden. Das ist überhaupt kein Problem, rein technisch gesehen. Das Problem ist eher so, dass es niemand auswerten wird. Weil wenn ich der Einzige bin, der weltweit in, ich weiß nicht wie viele hunderttausend Relationen da eine andere erzeugt hat, dann muss ich schon gute Argumente haben, damit das eine Mehrheit übernimmt und das eine relevante Menge wird, so dass dann die Auswerte auch beigehen und sagen, okay, gut, das ist ja ein interessantes Objekt, das werten wir aus. Also das ist immer dieser Kreislauf. Insofern normt sich das Ganze immer wieder dadurch, dass einfach die Auswerter auch nur eine bestimmte Menge abgreifen, was auch gar nicht anders geht. Das insofern kann beliebigen Text enthalten. Sinnvoll ist natürlich, die Texte zu nehmen, die schon definiert sind. Dieses Tag gibt es ganz genau einmal in der Relation. Es definiert das erzeugte Objekt. Man kann diese ganzen Tags im Wiki nachlesen. Wiki.openstreetmap.org, da steht alles drin, da sind die Relationen verzeichnet. Wer eine Relation jetzt aus irgendeinem Grunde selbst erfindet, sollte das da auch entsprechend eintragen. Typ Restriction, das ist jetzt ein Beispiel, ist zum Beispiel eine Abbiegerelation, dass man nicht rechts oder links abbiegen darf oder nur nach rechts. Das kommt gleich. Die sogenannten Members, Mitglieder der Relation, das ist eine Tabelle, in der links eine Rolle steht. Das ist auch nur ein einfaches Textfeld. Und im Wiki steht drin, welche Auswirkungen die verschiedenen Rollen haben auf die Auswertung der Relation. Das kann auch leer sein. Es muss nicht unbedingt was drinstehen. Das, wie gesagt, das richtet sich immer nach dem Wiki, weil was hat derjenige sich ausgedacht oder diejenigen, die die Relation geschaffen haben, was haben die sich ausgedacht? Und danach richtet sich auch der Auswerter, der dann guckt, was haben die denn da gemeint? Oh ja, ist interessant für mich, wie werte ich das am besten aus? Und dann sieht er, wie ist das Ding aufgebaut und muss es dann in seiner Software entsprechend umsetzen. Dann ist der Verweis auf das entsprechende Member da, die ID in der Regel. Die Reihenfolge kann von Bedeutung sein, die wird also gewahrt. Die Reihenfolge, in der ich die Members eintrage, wird bei jedem Aufruf, bei jedem Abspeichern immer wieder gewahrt. Das bleibt immer gleich. Ich kann die Reihenfolge manuell verändern. Das ist, wenn der Editor das kann, ist das kein Problem. Muss nicht unbedingt von Bedeutung sein, kann, aber hängt wiederum von der einzelnen Relation, vom Einzelfall ab. Beliebige Anzahl, sag ich mal, von den Members. Im Prinzip gibt es irgendwo eine technische Obergrenze, aber dann ist die Relation nicht mehr handelbar so manuell. Also normalerweise, wenn ich irgendwas im Editor bearbeite und da meine Fenster habe, dann ist die Anzahl für mich beliebig, weil da komme ich nicht hin. Dann gibt es Tags. Dazu muss man wissen, die Tags sind nur für die Relation selber gültig. Die Members, also beispielsweise Wiege oder auch Punkte, die dazu gehören, können eigenständige Tags haben oder auch andere Relationen, die mit eingebunden werden. Die sind für diese Relation aber egal. Also das zeige ich gleich nochmal. Die Relation hat, wie gesagt, eigenständige Tags, die unabhängig ist von den Tags, die eventuelle Mitglieder haben. Die müssen nicht Tags haben, sie können es aber, sind irrelevant für die Relation selber. Die hat ihr eigenes Feld von Tags, mit dem sie definiert wird, was sie macht. Hier beispielsweise sind natürlich gleich Worte, hätten wir einen See. Und damit kommen wir gleich zum Sonderfall, die Flächen. Wir haben irgendwann gemerkt, dass es nicht nur Wege und Punkte gibt, sondern auch Flächen. Und dann hieß das erstmal, ja, so überhaupt kein Problem. Wir machen einfach den Weg zu und dann schreiben wir dran, dass es eine Fläche ist und es ist erledigt. Und so ähnlich gibt es das auch. Man kann also einfach ein Polygon machen, erschließen, setzt einen Tag dran und dann kommt es auf das Tag drauf an. Also beispielsweise, wenn man jetzt einen See hat, schreibt man dran Natural gleich Water, weiß jeder, das ist ein See gemeint. Wenn ich Highway gleich Footway oder sowas dran schreibe, Highway-Tags sind normalerweise immer nur Wege, dann ist es keine Fläche, sondern ein Weg, der zufälligerweise eben geschlossen ist, weil er um den See rumführt oder irgend sowas. Wenn ich jetzt eine Fußgängerzone habe, muss ich Area gleich S dran schreiben, dann wird aus dem Highway auch gleich eine Fläche. Man kann also nicht aus dem Typ automatisch auf die Fläche oder Weg schließen, sondern man muss dann die Tags auswerten. Weitere Einschränkungen, ein Weg kann bis 2000 Punkte fassen. Normalerweise für so einen einfachen See reicht sowas immer, aber wenn ich beispielsweise den Schwarzwald als Gebiet umfassen will oder die Alpen, dann wird das schon etwas eng. Dann komme ich mit einer Linie nicht mehr aus. Des Weiteren gibt es Ausschlüsse in Seen, beispielsweise Inseln oder sowas. Früher hieß das dann einfach, ja, mal einfach die große Fläche zuerst und die kleinere dann hinterher, dann passt das schon. Das ist natürlich auch in der Auswertung Unsinn und die meisten GIS-Programme können das auch gar nicht. Insofern funktioniert der Weg nicht. Es ist also da nicht machbar. Und dann Exklaven, wenn man an Lübeck denkt beispielsweise, da gibt es also ein paar Stadtteile, die in Schleswig-Holstein liegen, so als einzelne Inseln. Das wären praktisch Exklaven, dann wäre Lübeck ein Multipolygon, wo ich dann mehrere Umringe habe, die zusammengenommen die Stadt Lübeck ergeben. Das ist auch, wie gesagt, mit einer einfachen Fläche so nicht machbar. Und deshalb haben wir dann für komplizierte Flächen eine Relation. Da habe ich einen äußeren Umring, den kann ich zusammensetzen aus einer beliebigen Anzahl von Wegen. Die Wege müssen auch nicht alle in der gleichen Richtung sein. Wichtig ist nur, dass der Endpunkt des einen Weges auch der Anfangspunkt des anderen oder der Endpunkt des anderen, also dass die Endpunkte der Wege in irgendeiner Weise übereinander liegen, auf der gleichen Koordinate oder sogar der gleiche Punkt sind. Dann kann ich in der Software aus dieser Kette von Wegen mir meine Umringe zusammensetzen. Es können auch mehrere Umringe sein, wenn ich mehrere nebeneinander liegende Objekte habe, was immer das ist. Kann auch ein Gewerbegebiet sein oder sonst irgendwas. Pro Way bis 2000 Punkte. Wie gesagt, ich kann mehrere äußere Umringe haben. Dann habe ich innere Umringe. Ja, die Exklaven, das habe ich schon genannt. Wichtig ist, dass die Tags der Relation sich auf die Relation beziehen, also auf den, was vom äußeren Umring umschlossen wird, nicht auf den inneren Umring. Der ist einfach nur ein Loch in dieser Relation, mehr nicht. Der Typ, mit dem ich so Flächen zusammensetze, heißt Multipolygon. Beschreibt eine Fläche, Members sind die Wege. Als Rolle gibt es Inner oder Outer, das ist in diesem Fall dann wichtig, da gibt es also keine Mitglieder, die keine Rolle haben, sondern ich muss immer wissen, ist der Weg jetzt außen oder innen gemeint. Und natürlich muss ich mindestens einen Weg außenrum haben. Werden zu geschlossenen Linien, das habe ich eben schon beschrieben. Das ist auch noch wichtig, die Tags der Wege bleiben gültig. Und da kommen wir jetzt auf ein konkretes Beispiel. Das ist der sogenannte Hummelsee in Hamburg. Liegt an der Grenze zu Norderstedt. Der See selber, außenrum, besteht aus zwei Multipolygonen. Und zwar einmal habe ich den See selber und dann habe ich hier eine Sandbank drin, die eine Insel darstellt, die aus der Seefläche ausgeschnitten wird. Die Sandbank selber ist ein eigenes Multipolygon, das wiederum Ausschlüsse hat, weil da bewaldete oder bewachsene Flächen drauf sind. Das sieht dann so aus, hier sieht man das auch gleich im JOSM, wie man das verarbeiten kann. Das Bild ist auch aus dem JOSM raus, der markiert also alle Wege, die ich hier markiert habe, die werden dann auch entsprechend markiert. Das ist also ein schönes Arbeiten, man sieht sofort, was man macht, man sagt, okay, der Weg gehört dazu, der gehört nicht dazu. Ich habe hier einen ganzen Haufen von Icons, mit denen ich das bearbeiten kann. Ich kann die Reihenfolge ändern. Ich kann auch runterladen, wenn ich jetzt beispielsweise eine bestimmte Relation habe, die ist nicht ganz in meinem Ausschnitt drin oder der größte Teil fehlt, was bei Buslinien beispielsweise häufig der Fall ist, weil der ja ein ganzes Ende weiterfährt, kann ich einfach sagen, ich möchte alle Elemente einmal runterladen. Wenn ich mit irgendwas arbeite, ist es immer gut, wenn ich alles geladen habe, damit ich nicht irgendwie da Schaden anrichte. Damit es auch wieder sauber hochgeladen werden kann. Die innere Relation, die haben wir jetzt hier. Die äußere Relation hat also mit dieser inneren nur insofern was zu tun, als dass für den See ist das ein Loch und sonst nichts weiter. Und hier ist jetzt definiert, dass das Ganze eine Sandbank ist, die auch bei Hochwasser überflutet wird. Und eben einzelne Inseln aus dieser Sandbank immer rausgucken, die entsprechend auch bewachsen sind. Die Maus sieht man hier gar nicht mehr. Das. Da ist er. Na, ich habe hier die Sandbank. Und diese Flächen sind jetzt irgendwie bewaldet oder so. Das, so groß ist es eigentlich gar nicht, also als Wald. Aber insofern, das ist auch wieder ein Beispiel, das sieht man hier. Diese Linie hier, der Outer, hat keinen eigenen Text. Die ist nur für die Relation da. Und durch die Relation wird das ganze Objekt definiert. Die Linie selber definiert also eigentlich gar nichts. Das ist nur eine Linie, die irgendwo liegt und die eine Bedeutung bekommt, durch die Relation, die sie stützt. Die inneren Linien haben keine eigenen Multipolygone, das macht keinen Sinn, weil das einfach nur ein Polygon ist, und haben deshalb als Tag, ich glaube, das ist Wald, also hier wird es als Forst bezeichnet. Die genauen Texte stehen jetzt nicht dabei, aber diese Linie definiert also ein eigenes Polygon mit einer eigenen Fläche, obwohl sie gleichzeitig die Rolle inne hat und damit für das Multipolygon nur ein Loch ist. Ich weiß nicht, ob das so übergekommen ist. So. Wir kommen jetzt zu einer weiteren, wenn ich die Pause finde, ja, da ist sie. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Relation, das ist das Abbiegeverbot. Da ist der Typ Restriction, also eine Restriktion. Im einfachen Fall, der meistens auftritt, habe ich zwei Wege und einen Punkt. Einen Weg, auf dem ich komme, der from, und einen Weg, zu dem ich hin will. Und der Punkt als Schnittpunkt zwischen diesen beiden Wegen. Das wäre also in diesem Fall jetzt, bin ich jetzt rechts? Da ist er, ja. Das wäre in diesem Fall dieser Weg, über den ich komme. Dann habe ich hier einen Schnittpunkt. Und dieser Weg, in den ich jetzt eben nicht rein darf, das ergibt sich aus dem Tag No Left Turn, bedeutet, diese Relation verbietet, also das Linksabbiegen. Wenn ich, wir machen also nicht zwei Relationen, eine für geradeaus und eine für rechts, sondern wir sagen einfach, darfst nicht links abbiegen. Und im umgekehrten Fall, wenn ich jetzt nur nach links dürfte beispielsweise, dann würde da stehen Only Left Turn. Das gibt es auch als Tag. Die Tags stehen, wie gesagt, alle im Wiki drin. Diese Relation wird relativ gut ausgewertet. Also ziemlich alle Navigationen benutzen sie logischerweise, weil sonst könnte man auch mit OSM nicht mehr navigieren. Dann gibt es den komplexeren Fall. Da habe ich nicht den Punkt in der Mitte, sondern ein Via Way. Da sind also mehrere Wege, über die ich fahren muss, wenn ich links abbiegen will oder nicht darf. Ein Beispiel, wenn man sich das so vorstellen will, es wäre beispielsweise möglich, ich habe eine Schnellstraße, die gabelt sich, jetzt kommt eine Brücke runter von einer anderen Schnellstraße in die Mitte. Die Fahrbahnen gehen beide zu den Seiten. Ich habe aber ein Stück gemeinsame Fahrbahn, wo die Fahrzeuge wechseln können auf die verschiedenen Seiten. Aber dadurch, dass ich in der Mitte eine durchgezogene Linie habe von dieser Brücke aus und nur von der Brücke nur nach rechts oder links darf, kann ich nicht mehr aus der linken Straße nach rechts rüber wechseln, um dann in die rechte Richtung zu kommen. Dann muss ich über mehrere Wege definieren, pass auf, vor der Brücke musst du dich schon einordnen, musst rechts rumfahren. Dann kommt hinterher, wieder ist es eine gemeinsame Fahrbahn. Gemeinsame Fahrbahnen werden bei uns nur durch eine Linie gezeichnet. Deshalb wäre in dem Moment für den Router nicht klar, dass er vorne schon denjenigen über die rechte Straße führen muss, wenn er rechts rum will. Weil er anschließend, ja für den Router hat er wieder eine Linie. Es ist eine gemeinsame Fahrbahn. Da sind wir relativ streng. Und weil ja wirklich keine Grenze da ist, das ist ja nur ein Strich, ein weißer, sonst nichts. Ich kenne auch einen konkreten Fall, wo in der Mitte mit einer Busspur beispielsweise beginnt, wo man einfach nicht wieder rüberkommt. Und insofern, das werten nicht alle Navis aus, aber bei uns ist einfach das Prinzip, wir machen die Daten richtig und ob irgendeine Anwendung da nun Unsinn macht oder nicht, das ist das Problem des Anwenders, beziehungsweise des Programmierers oder wer immer das macht. Aber die Daten müssen richtig sein. Es gibt ja verschiedene Anwendungen. Es kann ja durchaus sein, dass einer das richtig macht, der andere hat es noch nicht drin. Ja, dann muss er halt seine Hausaufgaben machen. Das ist nicht unser Problem. Ja, die Restriction, no left turn, das API-Verbot, das, ja. Das ist nochmal im Editor, wie es zu sehen ist. Der markiert, wie gesagt, also hier die Senkrechte sieht man nicht so gut, aber das wird dann schön in Rot markiert, wenn ich die Elemente ausgewählt habe. Auch der Punkt ist gut zu sehen. Das muss er nur sein, ne? Ja, da ist er. Hier, der ist kaum zu sehen, aber das, wenn ich im Editor mir den hier beispielsweise markiere, ich kann hier über diese Auswahlen, kann ich jederzeit zwischen den beiden Feldern agieren. Das ist das, was in der Karte drin ist, die Objekte, die da drin sind, die eigentlichen Members. Und hier ist die Relation mit ihrer Tabelle, mit den Rollen und den Verweisen. Und ich kann jederzeit hier beigehen, mir die ins Feld reinladen. Dann werden hier markiert und ich kann damit relativ komfortabel arbeiten. Dann bin ich wieder hier. Eine Fahrradroute. Da habe ich wieder den Typ der Relation. Das ist in diesem Fall der Typ gleich Route. Und in diesem Fall muss ich aber jetzt spezifizieren, weil alles, was irgendwie sowas ist wie eine Route, ist beispielsweise eine Buslinie, das können manche stellen auch Züge so dar, also beispielsweise S-Bahnen oder so da auf jeden Fall, Straßenbahnen, Wanderwege. Also alles, was irgendwie in einer Route sein kann, oder auch, ja, wie gesagt, Fahrradrouten, muss nochmal durch den Untertyp durch, der dann die Route genau spezifiziert. Da steht auch im Wiki drin, was man da alles angeben kann. Dies ist jetzt ganz konkret Radroute 04 in Hamburg. Und das wird hier nochmal etwas deutlicher. Da haben wir so eine Relation und es ist insofern ganz interessant, weil man hier anhand der Liste der Mitglieder ganz genau sehen kann, auch ob man Fehler gemacht hat, ob da irgendwo Lücken drin sind. Wenn man die Wege in der richtigen Reihenfolge hintereinander setzt, dann sieht man sofort, wenn da irgendwo eine Lücke drin ist, wenn sich beispielsweise was geändert hat. Die guten Editoren, also ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, wenn sich an der Straße irgendetwas ändert, es beginnt ein Überholverbot oder irgend sowas, dann muss jedes Mal der Weg unterbrochen werden, dann wird ein neuer Weg erzeugt und dann wird das Tag Überholverbot an den entsprechenden Weg gesetzt und die anderen Tags müssen an beide Wege rangesetzt werden. Und entsprechend sind natürlich auch die Relationsmitglieder, die müssen auch korrekt, beide Wege müssen in die Relation rein. Die guten Editoren, wie beispielsweise Jossen, die machen sowas automatisch. Da hat man relativ wenig mit zu tun. Bei den nicht so guten Editoren kriegt man dann eine Mail und dann heißt es, was hast du da gemacht? Dann hat man erstmal Spaß. Hier sieht man das. Interessant ist insofern dieser Weg, wo hier der Weg abzweigt. Da kann man ja nur in eine Richtung fahren. Dann hat man hier einen Vorwert drin, weil der Weg auch in der gleichen Richtung gemappt ist. Hier sieht man, da wechselt was. Das heißt, das ist der eine Weg, ich glaube jetzt dieser. Und der andere Weg ist hier, das sind diese Weganteile. Hier läuft es wieder zusammen und es wird automatisch so dargestellt, dass ich also, ich sag mal, aus der Grafik relativ gut sehen kann, ob ich da richtig gearbeitet habe oder nicht. Die Tags werden extra dargestellt, die an der Relation dran sind. Das sind dann schon ein paar mehr. Color ist auch so eine Sache, die kann dargestellt werden, entweder als englische Bezeichnung, so Red, Green oder irgend sowas. Oder eben die RGB-Nummer. Diese Tags können sehr sinnvoll sein. Ich habe das beispielsweise in Berlin gehabt. Kennst du nicht so aus, guckst, willst mit der U-Bahn fahren. Der Ostmann stellt das dar, in genau der Farbe. Und es sind die Farben, in der Licht, die im Fahrplan drin sind, die also auch im Linienplan drin sind. Und wenn man jetzt guckt, ach, die blaue U-Bahn, ach ja, die fährt ja da. Oh ja, dann muss ich da rein. Das ist also, in dem Moment habe ich es als sehr hilfreich erlebt. Insofern macht es also durchaus Sinn. Die Buslinien sind typischerweise nicht in bestimmten Farben dargestellt, in der Regel jedenfalls. Aber gerade wenn man so verschiedene U-Bahnen hat oder sowas, macht das schon Sinn. Und in diesem Fall bei Routen soll es die offizielle Farbe sein, die diese Routen auch vom Staat aus oder vom Betreiber aus bekommen haben, die beispielsweise auch auf den Wegweisern dann entsprechend markiert sind. Soll die Orientierung erleichtern. Dann kommen wir nochmal zu den Busrouten. Da sieht man, da werden die Texte schon ein bisschen mehr. Eine Busroute ist eine Relation, die immer nur in einer Richtung aufgestellt wird. Also die eine Richtung ist eine Relation, die Gegenrichtung ist auch eine Relation. Und wenn der Bus irgendwelche Sonderwege fährt, meinetwegen dienstags fährt er das Einkaufszentrum an und mittwochs das Schulzentrum oder irgendwie sowas in der Richtung, dann gibt das wieder eigene Relationen. Also das können also eine einzige Buslinie kann unter Umständen durchaus aus 5, 8 oder noch mehr Relationen bestehen. Gerade im ländlichen Bereich ist das häufig so. In der Stadt ist es meistens so, dass sie bestimmte Wege fahren. Da gehen auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ein Bus, ich sag mal, nur die halbe Strecke fährt, muss ich nicht eine extra Relation anlegen. Es gibt sich aus dem Fahrplan, wann der Bus wo ist. Das kann ich aus der Relation sowieso nicht sehen. Da weiß ich nur, er fährt grundsätzlich diesen Weg und kann das einzeichnen. Aber wann, welcher Bus, nun welchen Weg fährt, das ergibt der Fahrplan und damit die GFS-Datei, über die ich die Daten dann rüberbekomme. Das ist nicht die Aufgabe von OpenStreetMap, aber da gibt es eben auch die andere Meinung. Das Problem ist immer, wenn ich eine Buslinie aus 5 oder noch mehr Relationen aufstelle, die im Grunde genommen alle dasselbe aussagen, dann habe ich auch diese Relationen überall an den Wegen dran. Und dann kommt der Anfänger und will irgendwas ändern und sagt, um Gottes Willen, also viel Spaß, aber ohne mich. Und ich habe sowas selber mal erlebt, da haben die eine Straße aufgesplittet wegen einer Baustelle, die aber über Jahre geht. Und ja, da fuhren dann Busse. Und dann hatte ich Spaß. Dann musste ich alle Relationen einzeln und welcher Bus ist denn das? Und jedes Mal immer das Gleiche. Und das kann auch der Editor nicht, wenn es nur, das war eine Menge Arbeit. Dann auch hier wieder die Geschichte, dass die Linie angezeigt wird, ob ich irgendwelche Lücken drin habe. Es gibt dann auch noch sogenannte Eltern- und Kindrelationen. Also beispielsweise für eine Busrelation wäre die Elternrelation die Relation, in der die Buslinie insgesamt verzeichnet ist. Da steht dann drin, die und die Buslinien, also die und die Relationen gehören dazu, zu dieser Buslinie. Für den Hinweg, für den Rückweg stehen meistens dann die Anfangs- und Endhaltestellen drin, welche Relationen das sind. Ob das ausgewertet wird, ist eine andere Frage, aber man hat es immerhin in den Relationen drin. Für die Elternrelationen wäre, also für die Relationen, in der die Buslinien alle verzeichnet sind, wenn die einzelnen Relationen dann Mitglieder sind, die sogenannten Kindrelationen, die dann wiederum die einzelnen Fahrwege darstellen. Das waren so die wichtigsten Relationen. Lässt sich im JOSM relativ gut bearbeiten. Wer noch Interesse hat, wir können das auch nochmal live sonst uns angucken. Ansonsten wäre ich im Moment mit den Relationen durch. Im Prinzip laufen alle Relationen in der gleichen Art und Weise. Nur wie gesagt, Multipolygon und Route sind die wichtigsten. Und natürlich die abhängigen Relationen. So, damit sage ich vielen Dank für das Interesse. Wer noch Fragen hat, gerne, ne?
kann mit dem Mikrofon.
Hallo, eine allgemeine Frage. Ja? OpenStreetMap ist ja so Community betrieben, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, deswegen eine allgemeine Frage. Ich wollte wissen, wie kriegt das die Community hin, diese Anzeigen aktuell zu halten? Oder wie geht's, also wenn da mal was sich verändert und so weiter, wie geht sie damit um? Wird das schnell angepasst oder so, was passiert da?
Ja, es ist so, man muss es natürlich erstmal in irgendeiner Form mitbekommen, dass sich überhaupt etwas geändert hat. Da gibt es mehrere Wege. Einmal, theoretisch wäre es ja möglich, dass beispielsweise ein Laden, der seine Öffnungszeiten ändert, wenigstens mal eine Mail schreibt und sagt, pass mal auf, wir haben Öffnungszeiten geändert, was bei euch steht, stimmt nicht mehr. Er kann es auch selber ändern, aber das passiert in der Regel nicht. Wir haben aber eine Möglichkeit nicht, das hatte ich vorhin im ersten Beitrag, wenn man jedes Objekt hat ja ein bestimmtes Änderungsdatum. Und dann gibt es Programme, mit denen man, wenn man die App benutzt, dann wird man gefragt, ob die Daten noch stimmen. Man kann also einfach losgehen und sagen, welche Objekte haben sich wurden länger nicht mehr angefasst, stimmt das noch? Und entsprechend tauchen diese Objekte dann in den Abfragen auf. Das ist also eine bestimmte Zeitspanne, mal ein halbes Jahr oder so. Man sagt, okay, sollte man noch mal nachgucken, ob es noch alles so ist. Außerdem muss man noch sagen, dass jeder Mapper so, oder viele jedenfalls, so seinen Umkreis hat, so sein Heimatgebiet, könnte man bald sagen, wo er auch selber einen Schirm aufgespannt hat und immer guckt, wer da was ändert oder so. Und da ist er eigentlich auch unterwegs. Das ist unterschiedlich von der Motivation, auch von der Zeit her oder so, wie viel Freizeit man hat, wie auch die privaten Sachen sind. Es gibt ja auch noch Familie und sowas. Aber jedenfalls ist es so, dass einfach wir haben viele Leute, die viel unterwegs sind. Und dadurch ergibt sich das, dass man das dann sieht. Es kommt natürlich auch mal vor, dass ein Objekt durchrutscht, klar. Aber das passiert bei Google genauso. Da habe ich nämlich auch schon erlebt, dass die Öffnungszeiten nicht stimmen. Und ich habe beispielsweise erlebt, dass die 7 Jahre gebraucht haben, um eine Umgehungsstraße richtig einzuzeichnen. Also insofern, da sind wir dann schon erheblich besser.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe auch eine generelle Frage. Was gibt es eigentlich noch zu tun? Also wenn ich die Karte mir angucke, dann sieht die teilweise extrem detailliert und perfekt und fertig aus. Wenn man jetzt quasi einsteigen möchte, wo ist da quasi so eine To-Do-Liste?
Ja, das war mein erster Vortrag. man kann immer weiter ins Detail gehen. Also die Detailtiefe ist ja fast unendlich. Also beispielsweise, wenn ich eine Straße drin habe, heißt das noch nicht, dass ich den Straßenbelag drin habe, dass ich die Anzahl der Fahrspuren drin habe, dass ich Spuren beispielsweise, abbiege Vorschriften sind meistens drin, die abbiege Verbote und sowas. Aber ich habe häufig, oder in letzter Zeit geht es eigentlich, wir haben eigentlich häufig auch schon die Fahrspuren drin, werden häufig nicht ausgewertet, aber sind meistens drin. Aber beispielsweise der Straßenbelag, ist das jetzt Asphalt, ist das Kopfsteinpflaster, zum Beispiel für Radfahrer nicht ganz unwichtig, wenn man sich eine Route aussucht, dann möchte man nicht so gerne über Kopfsteinpflaster fahren. All solche Sachen, ja, Straßenlaternen, also es teilweise kann man schon fast sagen, es wird aus Verzweiflung dann gemappt, dann werden so die, es wird nicht nur der Wald erfasst, sondern jeder Baum dann noch extra. Also in Hamburg beispielsweise haben wir das Baumkataster mit drin und das ist auch ganz offiziell. Wir bekommen einmal im Jahr ein Update vom Baumkataster und dann gehen die Mapper rum und aktualisieren und gucken sich das auch nochmal an. Und unter Umständen, wenn ein Baum fehlt, dann wird auch zurückgemeldet, ja, euer Kataster stimmt aber nicht mehr. Ja, beantwortet?
Ja. Okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe tatsächlich 2 Fragen. Einmal, wenn man jetzt Punkte hinzufügt oder so, gibt es Felder, die, wo man angibt, welche Punktgenauigkeit man überhaupt mitbringt?
Nein.
Okay. Dann 2. Frage, auch Punkte. Werden irgendwo Höhen mit verhaftet?
Nein. Also man kann es dran schreiben, wenn man die Höhe kennt, da gibt es ein sogenanntes Eletag für, also Elevation. Aber standardmäßig nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass im GPS eine Höhe relativ schlecht ist. Also wenn ich mit einem handelsüblichen GPS unterwegs bin, gerade so in der Ebene, dann kann ich die Höhe ziemlich vergessen. Also in den Bergen ist es schon besser, weil ich sag mal 10 Meter Höhenunterschied spielen da auch nicht so die Rolle. Aber in der Stadt ist 10 Meter höher, das ist also schon 30 Kilometer weg. Insofern kann ich die, wie gesagt, was ich vom GPS an Höhe kriege, halt nicht vergessen. Das nehmen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht, weil wir inzwischen die Höhen haben, die NASA hat die ganze Welt abgescannt, vom Weltall aus mit Radarstrahlen oder Laser, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls haben die das alles abgescannt. Da gibt es Raster, Höhenraster praktisch der gesamten Welt. Und da die NASA staatlich bezahlt wird, ist in Amerika das Prinzip, was der Staat bezahlt hat, bekommt der Bürger kostenlos. Und die Dinger sind jetzt weltweit runterzuladen. In Europa ist es ja leider teilweise etwas anders. Man bezahlt erstmal die Vermessung und wenn man die Daten braucht, dann bezahlt man es nochmal. Aber wie gesagt, in Amerika ist das so und das ist für alle da und langsam setzt sich das hier ja auch mit Open Data ein bisschen weiter durch. Aber wie gesagt, also wir selber nehmen die Höhen nicht auf, aber anhand der Lage und dieser gerasterten Daten kann man die Höhe schon relativ gut mit bestimmen. Also viele OSM-Karten haben auch Höhenlinien dran.
Ja. Genau, ich wollte aber fragen, wie sieht das aus mit fehlenden Elementen? Kann man die auch irgendwie bei der Stadt melden oder ist eine Kommunikation möglich? Zum Beispiel, wenn ein Fahrradweg einfach aufhört oder wenn barrierefreie Signale nicht da sind oder irgendwelche Bepflasterungen zerstört ist?
Ja, das kommt immer darauf an. Also im Prinzip ist ja immer irgendein Amt zuständig. Und meistens wird man die Meldung bekommen, ja, dafür sind wir nicht zuständig, da müssen Sie mal oder das kommt einfach rein und ich weiß es nicht, ob das auf irgendeinem Schreibtisch landet oder in irgendeiner Schublade. Grundsätzlich ist es so, wir haben seit einiger Zeit die Vermessungsfotos der Stadt, die Luftbilder und auch die deutsche Grundkarte 1 zu 5000, die dürfen wir benutzen. Und da ist eine Sache drin, dass die sogar darum gebeten haben, wenn wir feststellen, dass da was nicht stimmt, dass wir das denen dann zurückmelden und sagen, pass mal auf, an der Stelle stimmen eure Daten nicht. Also insofern gibt es da schon einen Rückkanal. In Rostock weiß ich, dass wir im Stadtplan-Aktualisierungsdienst drin sind. Da beispielsweise, wenn wir feststellen, da hat sich was geändert, dann gibt es auch von uns eine Rückmeldung. Aber ansonsten, gerade ein Radweg hört irgendwie auf. Also beispielsweise gibt es einen wunderschönen Radweg, der hört an der Stelle auf, wo 100 Stundenkilometer erlaubt sind. Ja, ich weiß nicht, warum die den Radweg nur bis dahin gebaut haben. Die letzten 100 Meter fehlen oder 200 Meter und es ist wirklich eine Straße, auf der schnell gefahren wird. Ich verstehe es nicht.
Solche Straßenschilder, wo man sich denkt, ja, da könnte ein Stoppschild stehen, sollte für sich.
Ja, aber da muss man sich dann an die entsprechende Straßenbehörde wenden. Also das läuft nicht über uns, da haben wir auch kaum eine Möglichkeit. Also es ist immer so ein bisschen was Persönliches. Wenn man irgendjemanden kennt bei denen, weil man vielleicht den auf einer Foskes, Messe oder im Kongress mal getroffen hat, mit dem Bier getrunken hat, dann kann man den auch anrufen und sagen, du pass mal auf, ich habe da was gesehen. Aber sonst ist das immer ein bisschen schwierig.
Also ich kenne OpenStreetMap seit 20 Jahren und es war immer so das Paradebeispiel, um Leute zu überzeugen, dass Open Source das Richtige ist, dass das der Weg ist. Dann habe ich mich damit befasst und gemerkt, oh, ich will einen Briefkasten eintragen. Schwierig. Was ist das Richtige für Briefkasten oder bei S-Bahn-Zugängen, dass da ein Fahrstuhl ist? Und es war immer, man muss schon einen großen Editor haben, man muss technisch versiert sein, um das zu tun. Wie ist denn der aktuelle Stand? Kann ich einfach unterwegs sein, mein Handy nehmen und sagen, oh, hier fehlt der Briefkasten? Und
man kann ihn einfach dazu machen. Das ist genau Thema des vorigen Vortrags. Ja, das macht man auch nicht beides gleichzeitig. Grundsätzlich, es gibt Apps dafür. Street Complete, Every Door, die beiden wichtigsten. Da kann ich dann unterwegs sein und der bietet mir das an. Die Andere Editoren, ja, auch da, die haben meistens Vorlagen, da kann ich auch schon auswählen. Ich muss also die Texte meistens nicht nachschlagen. Kommt ein bisschen drauf an, was ich machen will. Wenn ich was besonders Exotisches mache, dann muss ich mir schon im Winter sogar Text ausdenken. Aber grundsätzlich gibt es Apps, mit denen ich sowas machen kann. Also beispielsweise, was ich früher immer gesagt habe, wenn man irgendwie mal unterwegs ist, man ist auf Dienstreise oder so, und jetzt, sagen wir, 17 Uhr typischerweise ist dann Schluss. Ja, dann geht man noch was essen und dann denkt man, Mensch, ich könnte eigentlich noch was irgendwas machen. Ja, ich war deshalb mehrfach in der Alten Pinakothek, eigentlich in München, Bilder interessieren mich nicht, aber das war das Einzige, was abends noch auf hat. Das war der Grund. Dann sind da jetzt diese Apps, wie beispielsweise Street Complete, wo man einfach sagen kann, Mensch, ich gehe nochmal ums Eck, vertrete mir nochmal ein bisschen die Beine und guck mal, ob der irgendwelche Fragen hat. Und da kann man dann auch Sachen aktualisieren oder eben auch fehlende Fahrstühle oder sonst irgendwas eintragen. Das wäre also dann der Weg dahin, um das einfach auf dem Handy machen zu können.